durchatmen, Luft anhalten und damit herzlich willkommen beim Radiologie-Podcast auf Knopfdruck. Und weiteratmen.
Hallo Tabea.
Hallo Martin.
Hallo Martin.
Ja, da ist die Stimme aus dem Off schon. Ich wollte dich noch ankündigen. Hallo Micha. Kein Problem, so sind wir schon direkt drin. Hallo Michael. Micha, haben wir uns gerade eben drauf geeinigt für euch da draußen. Michael Roloff ist heute bei uns zu Gast. Und ich darf ihn ganz kurz vorstellen für die, die ihn noch nicht kennen. Ich würde wetten, ihr lernt ihn bald alle kennen, spätestens in 5 Jahren, wenn euer nächster Fachkundekurs drankommt. Weil Micha ist geschäftsführender Gesellschafter bei der Gesustar GmbH. Das ist ein Institut für lebenslanges Lernen, also nicht nur für die Fachkundeaktualisierung, sondern noch für ganz viele, viele mehr Kurse. Und was er da so anbietet und was er sonst so macht, das wird er uns heute im Podcast erzählen. Hallo, lieber Micha.
Hi Martin, hallo Tabea, vielen Dank für die Einladung.
Ja, genau. Herzlich willkommen.
Ja, fangen wir doch direkt mal mit deiner Person an, Michael. Wenn ich mir deinen LinkedIn-Account anschaue, dann wird man ja förmlich erschlagen, was du da alles schon auf die Beine gestellt hast und geleistet hast. Ich gehe mal chronologisch von unten nach oben vor. Du bist, wie wir beide auch, MTA. Das ist der Grund, warum du hier in diesem Podcast bist.
Ja, sehr schön. MTR.
MTR, genau. Es fällt mir immer noch schwer.
Der Martin, der kriegt es nicht auf die Reihe mit dem R.
Ich brauche immer 2-3 Mal. Und was mich ganz besonders freut, der Eintrag, den ich bei dir finde, ist Strahlentherapie. Das hatten wir bisher noch nicht. Und von daher bin ich gespannt, was du uns, aus deinen Jahren aus der Strahlentherapie erzählen kannst und wie viel du davon heute aktuell noch mitbekommst, weil es ist jetzt auch schon wieder 10 Jahre her, was ich so sehe. Strahlentherapie, wie ist da so deine Wahrnehmung? Kriegst du da noch viel mit aus der Strahlentherapie oder bist du da komplett raus?
Ja, also ich war auch tatsächlich nur ein kleines Stück meiner bisherigen Vita in der Strahlentherapie. Das erste halbe Jahr letztendlich. Ich habe aber ganz intensiv dort wurde da auch schnell eingebunden, auch was nachher so Rechnungserstellung, also auch so ein bisschen in die Management-Parts der Abteilung oder der Praxis mit eingebunden. Es war nachher auch so eine Motivation zu meinem ersten Studium. Also es war schon intensiv,
da kommen wir gleich noch
halbes zu. Jahr, genau, und bin dann aber relativ zeitnah dann in den nächsten Step gegangen.
Genau, der nächste Step ist koordinierender MTA im Bereich Ultra-Hochfeld-MRT. Was ja genau auch unser Bereich ist, da warst du mehr so forschungsmäßig am Start. Das war immerhin 4 Jahre, also deutlich länger. Und der wichtigere Punkt in deiner Vita, wie es dann weitergeht, ist, dass dann auf einmal der Gesundheitspädagoge auftaucht. Also auch das, war das schon das Studium Bildungsmanagement?
Genau, ja. Ich habe also den Master in Gesundheitspädagogik und Bildungsmanagement gemacht.
Jawohl, und mit diesem Master macht man dann natürlich einen Schulleiter an einer MTA-Schule, ist das richtig? Oder war das für mehr als nur MTA-Schule?
Ja, war schon für mehr, aber das war dann erstmal der nächste Schritt, ja, so in meinem Lebenslauf.
Genau. Ja, genau, und dann Schulleiter MTA-Schule oder generell Schule für Gesundheitsfachberufe. Master hast du schon gemacht und daraus entstanden dann auf einmal die Gesustar GmbH, geschäftsführender Gesellschafter, also eigenes Unternehmen gegründet. Und was jetzt hier noch nicht drin steht, was ich aber weiß, du bist auf dem besten Weg, deinen Doktor zu machen, richtig?
Genau, ja, ich bin seit Januar auch Doktorand, genau.
Sehr gut, siehst du, und das ist doch eine Wahnsinnsgrundlage, darüber zu sprechen, wie es zu diesem Werdegang kam. Das ist ja unglaublich. hat dir wohl nicht gereicht. Du hast gerade gesagt, du hast schon relativ früh erste Einblicke ins Management bekommen und hast da die Motivation auf einmal gefunden zu studieren. Kam das von dir aus oder hat dich jemand dazu bewegt?
Man wollte mich im Vorfeld tatsächlich häufiger zum Studieren bewegen, hatte ich aber nie Interesse dran. War auch nie mein Plan zu studieren irgendwann, geschweige dann irgendwann in die Lehrerschiene zu gehen. Ja, das kam dann tatsächlich irgendwie intrinsisch, würde man dann sagen, ne? Durch intrinsische Motivation, mich nochmal irgendwie weiterzuentwickeln. Mein Vater hatte tatsächlich damals irgendwann mal gesagt, guck mal hier gibt es so einen Studiengang, habe ich dann erstmal ad acta gelegt, hat mich nicht interessiert. Und dann habe ich das irgendwann nochmal vorgekramt. Das war dann eben das Studium im Bachelor Management im Gesundheitswesen. Genau, und unter anderem auch durch diese Tätigkeiten in der Praxis, also auch so die Abrechnung im Privatsystem, wie läuft das eigentlich alles, Budgetplanung. Ja, da hat mich das dann irgendwie zugebracht, dass ich da habe immer Vollzeit gearbeitet und dann eben nebenberuflich studiert, dann meinen Bachelor gemacht habe.
Genau, das wäre jetzt die nächste Frage gewesen. Vollzeit studiert oder nebenbei, also auch nebenbei die Belastung auf dich genommen. Ja, wir kennen es beide. Ich mach auch einen Fernstudiengang. Tabea ist jetzt mittlerweile wieder Vollzeitstudentin, aber mit Aushilfstätigkeit und viel Arbeit trotzdem noch in der Praxis. Ist halt immer eine Doppelbelastung, aber klar, man will ja auch irgendwo seinen sozialen Stand, den man sich dann aufgebaut hat, auch nicht wieder aufgeben, ne? Das ist schon auch heftig. Ja, aber also ich find's mega beeindruckend und finde es ganz klasse und bist aber dem MTR-Beruf durchaus treu geblieben, indem du dann mit deinem Unternehmen, was du gegründet hast, ja, Fachkundeaktualisierungen anbietest und darüber hinaus auch. Da habe ich eine ganz persönliche Frage zu. Was hältst du von diesem System der fünfjährigen Fachkundeaktualisierung?
Ja, also wenn wir grundsätzlich über die Aktualisierung der Fachkunde sprechen, ist es natürlich durchaus sinnvoll. Das ist ja immer so ein, wenn wir darüber sprechen, also wir machen ja nicht nur die Fachkundeaktualisierung, wir machen ja sämtliche Aktualisierungen im Strahlenschutz, aber grundsätzlich geht es ja um das Gleiche, eben das Aufrechterhalten des Wissens zu medizinischen, medizinphysikalischen Grundsätzen, auch zu Strahlenschutzgrundsätzen. Und wir sehen ja auch gerade so ein bisschen Dynamik in dem ganzen Vorgaben und Richtlinien. Das ist also durchaus sinnvoll, immer wenn man irgendwie mit Kolleginnen und Kollegen, ob jetzt im ärztlichen oder im Bereich der Gesundheitsfachberufe spricht, hat das immer irgendwie so diesen Beigeschmack, ah ja, es ist wieder dran, ne,
Ja, genau.
dieses ganz üble Thema der Fachkundeaktualisierung. Ich finde, es kommt immer darauf an, wie man es vermittelt und wie man diesen Kurs gestaltet. Weil ja, die Inhalte sind ähnlich und ich finde es immer ganz gut, wenn Teilnehmende hinterher sagen, ja, das war nochmal ein gutes Thema und das ist mir irgendwie gar nicht klar gewesen oder das hatte ich vergessen, dann hat es ja irgendwie den Effekt auch erzielt.
Ja, genau. Also ich glaube, da ging es dir genauso bisher, Tabea, wie mir. Bei mir war dieser Effekt oft nicht da, weil, wie du schon sagst, das tendenziell eher so gestaltet ist, man muss es halt machen. Und traurigerweise kam das bei den Kursen, die ich bisher gemacht habe, auch immer von der Dozentenseite so rüber. So, ihr müsst es halt machen,
Schön.
haha. Und ich bin da, aber eigentlich habe ich auch keinen Bock da drauf, aber ich verdiene halt mein Geld damit, so auf die Art. Oder wie siehst du das, Tabea?
Ja, also ich bin ja noch relativ frisch
Hast
sozusagen.
du
Das
noch
heißt, ich
keine
habe erst
gemacht?
doch
Eine, okay, genau,
eine
ja.
und das war halt genau während der Corona-Pandemie. Das heißt, das
Oh.
war eine Online-Veranstaltung und die lief im Prinzip so ab, dass man sich vorher für so Module angemeldet hat, wo man auch so ein bisschen wählen konnte, welche Bereiche man da vielleicht besonders spannend findet. Und es musste natürlich aus allen Bereichen was dabei sein, also aus der Diagnostik, aus der Strahlentherapie und auch aus der Nuklearmedizin. Aber man konnte sich so ein bisschen spezialisieren, wenn man eben kaum Nuklearmedizin oder Strahlentherapie macht, dann musste man da auch nur so einen Pflichtteil belegen und jetzt nicht so extrem ins Detail gehen. Und es war aber so, dass man dann vorher auch so eine Art Skript schon zugeschickt bekommen hat, wo alles Wichtige schon drin stand. Und während des Kurses wurde im Prinzip dieses Skript ja mehr oder weniger spannend dann durchgearbeitet. Und es wurde immer an gewissen Stellen mit einem Augenzwinkern gesagt, das könnt ihr euch jetzt merken für später. Und so hat man dann im Prinzip genau gewusst, okay, diese Fragen oder diese Antworten sollen dann gegeben werden bei dieser Abfrage. Und das waren dann am Ende auch wieder, keine Ahnung, hat man sich durchgeklickt durch so einen Multiple-Choice-Test und das Ganze war dann sehr schnell abgehakt und wirklich was Neues mitgenommen oder wo ich sage, okay, das hat mir jetzt wirklich was gebracht, hat es leider jetzt nicht. Also. Man wusste, wo man aufpassen sollte, um dann am Ende diese Aktualisierung zu bekommen, aber dass das irgendwie mit Elan rübergebracht wurde, war leider nicht der Fall.
Ja, das ist auch so ein Punkt, den ich immer ein bisschen schade finde. Also
Erstens finde ich also es ist klar, dass ein Nachweis am Ende erbracht werden muss. Und ich weiß auch, dass viele, gerade wenn sie das erste Mal den Kurs machen, auch oft Angst davor haben. Das merkt man dann in den Foren immer, was passiert, wenn ich das nicht bestehe. Ja? Also ich selber habe jetzt, glaube ich, 3 Aktualisierungen mittlerweile mitgemacht. Und es war nie Thema, dass irgendjemand den nicht besteht. Also das ist grundsätzlich, also es gab in einem Kurs gab es auch mal die Aussage, dass es kein Verfahren gibt, was passiert, wenn derjenige durchfällt. Also die haben es dann so geregelt, dass derjenige, der tatsächlich durchgefallen ist, einfach, wenn alle anderen den Raum verlassen hatten, nochmal das Ganze gemacht hat. Wahrscheinlich mit Hilfe dann oder wie auch immer, ja. Also so auf die Art ist das dann gelaufen. Das finde ich persönlich auch okay, weil ich finde, also es wäre mir nicht bekannt, dass jemand im Prinzip seinen Berufsstatus, den man sich hart erarbeitet hat, abgenommen bekommen hat, weil er bei so einem läppischen Kurs in Anführungszeichen nicht bestanden hat. Ja? So. Wie ist das? Genau, Michael, du schüttelst den Kopf oder bist
Ja,
etwas
also das,
widersprüchlich.
ja, das, ich sag mal, das würde das jetzt so ein bisschen relativieren, die Notwendigkeit von solchen
Genau,
Fachkundeaktualisierungen.
ja.
Also es hat ja schon auch einen Grund. Klar, jetzt, ne, es hat sich, wie gesagt, einiges getan im Strahlenschutz, aber wenn man schon mal so ab und zu mal in die Praxis schaut, es gibt ja schon ein paar Punkte, wo man ansetzen könnte, den Strahlenschutz zu verbessern. Ne, gut, jetzt haben wir das mit den Bleischürzen und allem, hatte man jetzt mal so ein bisschen ja, neutralisiert oder nochmal andere Gründe auch mit angebracht, warum das nicht dargelegt werden sollte, sondern nur da und weiteres, das ist auch völlig legitim. Weiß nicht, aber es geht ja schon los beim Tür zu machen. Ne? Weiß nicht, da stehen dann Kabinentüren offen und die Untersuchungsraumtür wird auch nicht zugemacht. Grund ist, ich muss ja schnell wieder reingehen. Na, also das häufig ist der Zeitfaktor als Grund benannt, um Strahlenschutz ja, Maßnahmen zu reduzieren. Und gerade in solchen Kursen wird ja auch einfach nochmal die Theorie dazu behandelt, warum ist es denn schon sinnvoll, ne, Strahlenschutz zu beachten, sei es jetzt die Strahlenschäden, sei es aber auch die physikalischen Grundlagen, was passiert da eigentlich? Und da sprechen wir, also wir haben ja in unserem Team, das sind ja alles Gesundheitspädagogen oder Medizinpädagogen, die auch zum Großteil einen MT-Grundberuf haben oder MTR-Grundberuf sind und gerade auch Strahlenschutz, unsere Dozentin, die ist auch MTR, die ist Lehrerin an der MTR-Schule, Medizinpädagogin und die hat da schon ganz coole Diskurse mit den Teilnehmenden, wo stellenweise auch bei Personen, die das vierte oder fünfte Mal in so einem Aktualisierungskurs sitzen, auf einmal so ein Aha-Moment kommt und sagt, ach, das wusste ich ja gar nicht, dass das deswegen ist, das macht ja voll Sinn. Und das ist dann natürlich ein cooles Ziel, von daher ist es schon nicht so ein läppischer Kurs, würde ich jetzt mal widersprechen, wo es auch sinnfrei ist, wenn man den nicht besteht, dass einem die Berufserlaubnis entzogen wird, obwohl man das schon 1.000 Jahre macht. 1.000 Jahre machen heißt nicht, alles zu wissen und alles zu können. Ne? Also man
Absolut,
kann
ja.
immer wieder dazu lernen und auch wenn man das fünfte Mal in einem Kurs sitzt, kann man dazu lernen. Und ich finde es schon legitim, wenn ich, weiß ich nicht, die Frage nach einer Berufslebensdosis oder nach einer Jahreslebensdosis oder wo trägt man das Dosimeter nicht richtig beantwortet, dass man da schon nochmal irgendwie interveniert. Das sind wichtige Dinge.
Absolut, absolut. Da gebe ich dir völlig recht und da bin ich auch voll bei dir. Du hast aber das Entscheidende auch selbst gesagt, was für mich der Punkt ist, wann ich dir komplett recht gebe, nämlich dann, wenn der Kurs auch so konzipiert ist, dass diese Möglichkeit besteht.
Auf
Ne?
jeden Fall.
Wenn ich einen Kurs habe, der im Prinzip 1:1 irgendwie ein Lehrbuch von 1980 irgendwie sozusagen nur in PowerPoint-Folien wiedergibt und dann am Ende irgendwie stichpunktartig das abfragt, natürlich, wer dann da durchfällt, sollte man sich generell auch an anderer Stelle mal Gedanken machen, ja. Aber das ist halt dann nicht der Sinn von so einem Kurs. Und dann, wie gesagt, bin ich völlig bei dir, wenn so ein Kurs so konzipiert ist, dass der up to date ist auch, dass er Dinge bringt, die vielleicht jetzt, keine Ahnung, also wir machen jetzt den Kurs im Juni zum Beispiel und im März gab es irgendeine Aktualisierung in irgendeinem Gesetz oder whatever und das ist dann da mit drin. Dann bin ich voll bei dir, dann nehme ich da auch was mit und dann bin ich da auch gerne dabei.
Da
Ja,
bin ich jetzt natürlich
genau.
als Gesundheitspädagoge immer von ausgegangen, dass der Kurs so konzipiert ist, dass man den Test auch besteht und das notwendige Fachwissen dann auch erlangt hat mit aktuellen Dingen. Ja, habe
Ja,
ich jetzt
genau.
gerade so vorausgesetzt, aber ist okay.
Genau, aber dann gehen wir doch mal den Schritt weiter. als Schulleiter und Gesundheitspädagoge. Wie siehst du die aktuelle Situation mit den Schulen? Hast du da noch so ein bisschen den Einblick, wie, ich sage jetzt mal so ein bisschen auch deutschlandweit, die ganzen Schulen organisiert sind? Oder gibt es da Absprachen unter den Schulleitern deutschlandweit? Weil wir hatten in einer der letzten Folgen uns auch schon mal so ein bisschen, ja, durchaus negativ auch geäußert, weil wir beide, ja, okay, wir waren beide an der gleichen Schule mit ein paar Jährchen Unterschied dazwischen, aber da nicht so begeistert waren und auch von vielen anderen Leuten, also ich habe jetzt Leute aus dem Team, die bis nach Krefeld reichen oder auch in den Süden und von allen Seiten hört man eigentlich das Gleiche, dass das schulische Konzept oft nicht so zufriedenstellend war, sage ich es jetzt mal ein bisschen milde formuliert. Insbesondere dahingehend, dass Schüler von den Schulen kommen, die jetzt eine dreijährige Ausbildung abgeschlossen haben, die haben theoretisch viel gelernt. Die haben vor allem auch theoretisch viele alte Sachen auch durchaus noch gelernt, was ich grundsätzlich nicht verkehrt finde, dass Filmfoliensysteme und so weiter zum Beispiel auch noch Thema sind, dass man die noch anspricht. Wie war das früher mal? Aber dass man oft das Gefühl hat, so auch nach einem Jahr Praktikum, was so generell der Standard ist, dass die Leute in die Praxen und in die Kliniken kommen und dann das Personal dort viel, viel mehr Einarbeitung und ich nenne es jetzt mal auch Aufklärung zu tun hat, als man es vielleicht vermuten würde, wenn jetzt jemand frisch von der Ausbildung kommt, dass er eingearbeitet werden muss, ist klar. Aber dass manchmal noch ganz, ganz viele Grundlagen fehlen, im MR-Bereich zum Beispiel. Du hast selber MR auch viel gemacht und da stelle ich immer wieder fest, dass die Leute noch nicht mal die Grundkenntnisse im MR irgendwie in der Schule schon mitvermittelt bekommen haben. Wie ist da dein Eindruck?
Also ich bin ja vielleicht da nochmal, um das vorhin aufzugreifen, ich bin nicht gleich aus der Forschung in die Schulleiterposition gefallen. Ich war zwischendurch auch Lehrer. Ne? Ich bin so über Dozent, dann als hauptamtliche
Gerne,
Lehrkraft
okay.
an die Schulen und
Ja.
bin dann irgendwann Schulleiter und habe eine Schule aufgebaut. Und dadurch habe ich
Also
schon
der sinnvolle Weg, würde ich auch
der
sagen, ne? Also
sinnvolle Weg,
das
genau, deswegen
genau.
wollte ich das nur nochmal so einwerfen.
Sehr gut.
Und hatte da schon relativ großes Netzwerk. Da muss man auch sagen, durch meine Tätigkeit in der Forschung, also es war auch immer so ein bisschen mein Ziel, immer im Netzwerk zu bleiben, ne? Nicht nur in diesem radiologischen Netzwerk, sondern auch darüber hinaus und gerade auch mit Praxis verbinden. Und auch durch meine Tätigkeit da in der Forschung, da hatte ich ja Kontakte zu Anton Quinsten, Günter Lewentat, also ne, einige, die auch so große Abteilungen leiten im Praxisbereich und die habe ich mir dann auch mitgenommen in den Bereich der Schulgründung. Das war mir auch sehr wichtig, immer mit der Praxis im Austausch zu bleiben.
Also hast du gerade Schule gegründet.
Genau, ich habe die Schule gegründet,
Ja,
also
Wahnsinn.
vor knapp 4 Jahren und war die letzten 3,5 Jahre dann da auch der Schulleiter. Genau. Und dadurch, dass es auch eine recht große Schule ist, ne, wir hatten, also ich bin ja nicht mehr der Schulleiter jetzt seit einem Monat, hatten 120 Auszubildende, also schon eine recht große Schule auch, hatten wir als Kooperationspartner die Charité in Berlin und Vivantes und das sind auch große Häuser und es war mir auch immer wichtig, mit der Praxis zusammen die Ausbildung zu gestalten und das ist tatsächlich auch das Ansinnen und das Ziel. Und wenn ich deine Worte jetzt aufgreife und die sind mir auch gleich im Kopf geblieben, was du gesagt hast, wenn die Schüler von den Schulen kamen nach den 3 Jahren. Und das ist natürlich eine Formulierung, die würde dem aktuellen Gesetz und der aktuellen Ausbildungs- und Prüfungsverordnung so auch nicht mehr standhalten können, denn es sind nicht mehr die Schüler der Schulen, die da kommen, sondern es sind die Auszubildende, die die Ausbildung
Genau, okay.
verlassen, weil sich auch dieser Fokus geändert hat. Man muss dazu sagen, deine initiale Frage war ja, ne, wie siehst du die Schulen in Deutschland? Das ist dann natürlich nur meine Sicht und ich kenne auch nicht jede einzelne Schule, aber mit einem Großteil der Schulen bin ich tatsächlich in Kontakt. Und man muss sagen, jede Schule, oder es gibt Schulen, die fahren einfach andere Ausbildungsprinzipien. Das sind Schulen, die im Uniklinikum angegliedert sind. Die haben wieder andere Ressourcen und andere Strukturen als eine Schule in privater Hand, als eine Schule in staatlicher Hand. Also da gibt es Unterschiede. Das muss man auch berücksichtigen. Die Ausbildung ist auf jeden Fall gerade nach neuem Gesetz viel praxisorientierter, was aber nicht bedeutet, dass Schulen nach altem Gesetz das nicht hätten auch schon praxisorientierter gestalten können. Ja, wie gesagt, immer in dem Konzept, wenn die Schule dann ein bestimmtes Konzept hatte mit einer Uniklinik oder so, gab es bestimmte Strukturen, an die die sich halten mussten. Das ist dann auch so. Aber es gab auch vorher die Möglichkeiten, das auszugestalten. Aber es ist schon richtig, da hatte man eher diesen Charakter, das sind die Schüler der Schule, die kommen zum Praktikum zu uns und dann gehen die wieder zurück in ihre Schule. Ja, und nach neuem Gesetz müssen die ja einen Ausbildungsvertrag haben mit einem Träger der praktischen Ausbildung. Und das ist ganz interessant gewesen. So die ersten Monate und stellenweise auch Jahre haben wir tatsächlich immer wieder Gespräche auch mit den Praxisanleitenden geführt, die dann gesagt haben, ihre Schüler, bis wir dann irgendwann gesagt haben, nee, das sind ihre Kollegen tatsächlich. Die sind in dem Unternehmen angestellt, wo sie auch angestellt sind. Die werden ja nur noch zu uns zur Schule geschickt. Und dadurch hat die Ausbildung schon ganz anderen und praxisorientierteren Charakter. Ja, weil die
Genau, das heißt, es muss
Auszubildenden,
erstmal in den Köpfen auch ankommen, dass
genau,
es gar nicht mehr dieses Grundkonzept
ja.
ist, wie wir das noch kennen, also dass wir Schüler einer Schule waren und man musste dann gucken, wo man die Schüler zum Praktikum hinschickt, sondern man hat jetzt einen Vertrag mit einem Krankenhaus oder wem auch immer, der seine Auszubildenden ausbildet.
Genau.
Genau. Und
Und
dafür auch Geld bezahlt,
die
ne?
werden in
Genau.
die Schule für die Theorie geschickt und kommen dann sozusagen zurück zum Träger für die Praxis. So ist der
Ja.
Regelfall. Ne? Dann gibt es noch Praxen und MVZ, da ist es wieder ein bisschen anders geregelt. Es gibt auch hier und da eine Schule, wo die einen Vertrag mit der Schule haben. Da gilt die Schule als Träger der praktischen Ausbildung. Das sind alles so, ne, kleine Sachen, die muss man aber benennen. Kann man nicht alles über einen Kamm scheren. Aber genau, so ist der Charakter jetzt. Und dadurch haben auch die Auszubildende natürlich eine ganz andere Identifizierung. Also die
Ja, sehr gut.
Auszubildenden identifizieren sich viel mehr mit ihrem Arbeitgeber und wissen, dass sie jetzt in die Schule für den theoretischen Ausbildungsweg gehen und dann gehen sie zurück zu ihrem ja, Arbeitgeber oder Ausbildungsgeber oder Ausbildungsvertragspartner. Und auch das, was du jetzt, um das aufzugreifen, das Thema MRT, das war auch in der alten Ausbildung fast gar nicht Inhalt aus der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung. Ne, da stand das mal so, da wurde das mal so reingeworfen mit so ein paar Stunden. Aber was du draus machst, Schule, ist jetzt dir überlassen. Ne, und das ist natürlich auch mit der neuen APRV viel mehr und viel, ja, auch wenn man das gar nicht so den ersten Eindruck hat, aber schon intensiver auch geregelt. MRT konnte man aber auch damals schon mit reinnehmen. Deswegen sage ich, ne, wenn ich
Genau,
jetzt eine Schule, man
konnte
konnte,
es
genau, wenn ich
theoretisch
die
machen dann, genau.
Kapazitäten habe im Ausbildungsverlauf von den Stunden her, kann ich natürlich auch das Topic MRT mit reinnehmen. Das hatten wir auch in der alten Gesetzgebung, haben wir da 50 Stunden für draufgesetzt. Ne, es gibt ja so Verteilungsstunden, aber es muss natürlich in den Ausbildungsrahmen passen. So, und es gab aber auch Schulen, die konnten das dann eben nicht. Also das, wie gesagt, da muss man immer so ein bisschen die Eigenart berücksichtigen. Aber nach der neuen Ausbildung ist das Topic ja auch ausdrücklich mit aufgenommen in die Ausbildung. Darüber hinaus geht immer, ne, dass die APRV gibt immer
Ja.
Mindestvorgaben und darüber hinaus geht immer, aber die Zeit muss natürlich auch da sein. Und an der Stelle ist, glaube ich, auch etwas ganz wichtig und das sage ich auch immer, die Theorie und die Praxis, also Lernort Schule und Lernort Praxis, so nennt man das auch in der Pädagogik, stehen auch wirklich auf Augenhöhe und müssen auch auf Augenhöhe miteinander kommunizieren. Wir haben hier nicht irgendwie das Hierarchiegefälle, die Schule gibt vor und die Praxis setzt um. Also die lernen nicht in der Schule und setzen es in der Praxis um, sondern es sind ja beides Lernorte. Sie lernen in der Schule und sie lernen in der Praxis. Und auch das ist ein Prozess, sowohl für Schule als auch für Praxis. Da muss man auch ein bisschen Geduld haben. Diese Identifizierung damit, dass sie auch in der Praxis lernen. Und auch da, wenn die da zum MRT kommen und die haben vielleicht noch nie einen Schädel-MRT gesehen, dass man denn nicht sagt, na, dann können wir es nicht machen, weil du musst es erst in der Schule haben. Nee, sie können es ja auch in der Praxis schon mal sich anschauen und lernen, weil sie dann einen
Und dann
Praxis-Theorie-Transfer haben. Das heißt, in der
genau,
Theorie ist es
ja.
dann wieder anschlussfähig. Und das muss man, da müssen wir jetzt auch hinkommen, dass wir das uns annehmen, dass sie in beiden Lernorten lernen.
Da kann ich tatsächlich auch von positiven Erfahrungen berichten, weil wir ja unabhängig von dem neuen Konzept und von der neuen Ausbildungs- und Prüfungsverordnung damals schon Aushilfen hatten, genau, die durch Schnuppern an der Anmeldung und im Anmeldebereich aushelfen, dann den MTR-Beruf kennengelernt haben und sich dann so interessiert haben dafür, dass sie auch gefragt haben, ja, kann ich auch scannen lernen? Dann haben wir das schon gemacht und dann erst zur Ausbildung geschickt wurden. Ja, also was heißt geschickt wurden? Sich dafür entschieden haben, dorthin zu gehen. Und die haben das ganze Wissen, was sie in der Einarbeitung und in der Durchführung als Aushilfe bei uns in der Praxis schon gelernt haben, dann eben mit in die Theorie genommen, wie du es gerade gesagt hast. Und
Genau.
das war definitiv ein Erfolg. Also die beiden, das haben wir mittlerweile zweimal schon gemacht, die beiden waren definitiv in ihren Kursen bei den Besten dabei, ja, weil es denen auch deutlich einfacher fiel, das Theoretische zu verstehen, weil sie es praktisch schon angewandt haben. Genau.
Genau. Das Sehr ist ein gut, häufiger ja. Punkt auch eben, über den wir in unseren Praxisanleitungskursen sprechen, dass eben gesagt wird, ne, also so, das ist ja auch nachvollziehbar, das ist auch nicht despektierlich, dass dann gesagt wird, naja, aber die kommen dann im zweiten Semester zu uns und davon haben die ja noch nie was gehört, dann ist es sinnfrei, dass sie dann zu uns kommen. Wenn man eben diesen Schluss verfolgt, dann ist es nicht sinnfrei, ne? Wenn man sagt, sie lernen ja auch in der Praxis und bringen es mit in die Theorie und können die Theorie dann viel besser verknüpfen. Also das ist dann schon häufiger ein Thema.
Das hast du gerade.
Wie ist denn, Entschuldigung, wie ist denn so die...
Um Gottes Willen, da wäre er. Muss ich doch nicht entschuldigen.
Nee, wie ist denn so die Bereitschaft, Praxisanleiterin oder Praxisanleiter zu werden? Weil ich könnte mir vorstellen, dass viele vielleicht da so ein bisschen... ja, sich nicht so wohlfühlen oder gar nicht so bereit sind, da jetzt die ganzen Auszubildenden dann irgendwie an die Hand zu nehmen und denen alles zu zeigen. Also gibt es da viele, die sagen, oh, ich habe da richtig Lust, die neue Generation mit drauf vorzubereiten, oder ist es eher schwer, da jemanden zu finden?
Ich würde gerade noch eine Frage vorwegschieben, weil wir haben gleichzeitig gestartet tatsächlich.
Ja.
Und ich wollte genau daran anschließen. Vielleicht erklärst du, bevor du Tabeas Frage kurz beantwortest, unseren Zuhörern noch, was die Praxisanleitenden überhaupt sind. Denn das ist auf der Liste der nächste Kurs, den ihr ja auch anbietet. Ne? Die Ausbildung zum Praxisanleiter, zur Praxisanleiterin. Wenn das okay ist für dich, Tabea.
Na klar.
Ja, genau. Also die Praxisanleitenden sind die Personen vor Ort in der Praxis, mit berufspädagogischer Kompetenz, die also den Lern- und Kompetenzentwicklungsprozess der Auszubildenden am Lernort Praxis begleiten und ermöglichen.
So. Wow, das klingt wie aus dem Lehrbuch.
und diese, ja, also die Grundausbildung mit den 300 Stunden, die ja vorgegeben sind, die bieten wir aktuell tatsächlich nicht an, da sind wir noch in der Konzeption, aber wir bieten die Pflichtfortbildungen an. Das heißt, Praxisanleitende in den MT-Berufen müssen sich jedes Jahr 24 Stunden berufspädagogisch fortbilden. Das ist eine Pflichtfortbildung, wie auch die Fachkundeaktualisierung, plus dass es da alle 5 Jahre sind. Bei Praxisanleitenden sind es jährlich 24 Stunden. Und die bieten wir an, genau, online, Präsenz, Hybrid in sämtlichen Möglichkeiten. Das wäre jetzt, um deine Frage zu beantworten. Das sind Praxisanleitende.
Genau.
Und dann würde ich übergehen zu Tabeas Frage. Also zuerst, erfreulicherweise, ja, gibt es sehr viele Personen, die wirklich intrinsisch motiviert sind. Da haben wir es wieder, als praxisanleitende Person zu fungieren und die Ausbildung mitzugestalten, die Auszubildenden zu begleiten. Ich sag mal nicht betreuen, sondern begleiten. Und genau, davon haben wir auch tatsächlich sehr viele in den Kursen. Das ist sehr gut. Wir haben gerade auch noch so eine Welle, die ebbt jetzt gerade ab, von den Personen, die den Bestandsschutz mitgenutzt haben. Vielleicht da zur Erklärung, gesetzlich vorgegeben in der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für medizinische Technologieberufe in Deutschland ist und im entsprechenden Berufsgesetz ist, dass die praxisanleitenden Personen eine Grundqualifikation von 300 Stunden berufspädagogisch haben. Ja, also die müssen einen 300-Stunden-Grundkurs machen, um Praxisanleiterin oder Praxisanleiter sein zu dürfen. Die müssen den entsprechenden Grundberuf haben, in dem sie ausbilden. Und sie müssen ja, Berufserfahrung haben und eben diese 24 Stunden jährlich sich fortbilden. Und dann gab es einen Absatz 2, damit jetzt nicht auf einmal fluchtartig in allen Abteilungen die MTRs weg sind, weil die jetzt alle erstmal einen 300-Stunden-Grundkurs machen müssen, gab es so eine Übergangsregelung, eine Bestandsschutzregelung, dass Praxisanleitende, die schon als Praxisanleitung tätig waren vor der Gesetzesänderung, dass die diesen 300-Stunden-Grundkurs nicht machen müssen. Alles andere gilt weiterhin, Aktualisierung, blablub, aber dieser 300-Stunden-Grundkurs, den müssen Sie nicht machen. Und diesen Bestandsschutz haben viele Einrichtungen jetzt genutzt und haben alle ihre Praxisanleitenden eben in diesem Bestandsschutz gemeldet bei der Behörde. Wenn jetzt eine neue Person dazukommt, die Praxisanleitung werden möchte, die muss dann den 300-Stunden-Grundkurs machen. Das hat manchmal so ein bisschen diesen Beigeschmack, dass wir die ein oder andere Person im Kurs sitzen haben, die gesagt hat, ja, mein Arbeitgeber hat gesagt, ich soll jetzt hier noch den Bestandsschutz nutzen, weil ich irgendwann mal Praxisanleiterin war und soll das jetzt hier machen und bin jetzt Praxisanleitung. Das ist dann so ein bisschen diese extrinsische Motivation. Und die sitzen dann eben das erste Mal auch in einem so einem Kurs. Dazu muss man sagen, vor der Gesetzesänderung gab es nie eine gesetzliche Grundlage für Praxisanleitende in unserem Beruf. Mhm. Das ist ja häufig manchmal so dieser Mythos, na, damals waren 200 Stunden, jetzt sind 300 Stunden Vorgabe. Nee, damals gab es gar keine Vorgabe. Wenn man sich das alte Gesetz durchschaut, taucht nirgendwo der Begriff Praxisanleiter auf. Und die sitzen jetzt das erste Mal in so einem Kurs und manchmal ist dann nach diesen 24 Stunden, dass sie dann sagen, damit hätte ich nicht gerechnet. Ich wusste nicht, dass ich irgendwie was über Kompetenzen wissen muss oder so berufspädagogisch eben was wissen muss. Und das habe ich mir anders vorgestellt. Das ist dann ein bisschen schade, ne, wo man merkt, da fehlt jetzt vielleicht auch noch so ein bisschen das Verständnis. Aber das ist auch völlig legitim, finde ich. Und wenn solche Personen dann sagen, das ist nichts für mich, dann finde ich das noch besser, ja, als dass sie sagen, ja, ich habe überhaupt keinen Bock drauf und das macht mir auch keinen Spaß, aber ich mache es jetzt trotzdem, weil das wirkt sich am Ende immer auf die Qualität der Ausbildung und auch auf die Zufriedenheit der Auszubildenden aus, das muss man auch sagen. Aber doch, der überwiegende und große Teil ist freudig dabei und freut sich auf die Auszubildenden. Und man hat natürlich auch die Motivation als Abteilung oder als Klinik, denn die Klinik muss, oder der Träger der praktischen Ausbildung muss die Praxisanleitung im Umfang von mindestens 15% sicherstellen. Ansonsten dürfen die auch gar nicht ausbilden. Und da sehen natürlich ganz viele dann, ich sag mal, ihre Fälle davon schwimmen, weil das ist natürlich auch Nachwuchsgewinnung. Ne, wir bilden aus, damit die im besten Fall hinterher bei uns bleiben. Es gibt ja keine Bindungspflichten bei irgendwas. Und die Kliniken versprechen sich natürlich dadurch auch, dass sie den Fachkräftemangel ein bisschen entgegenwirken, wenn sie ausbilden. Aber dafür müssen sie dann auch alle Grundlagen erfüllen, auch die Praxisanleitung.
Erkennen das die Klinik? Ich bin schon immer schneller. Es tut mir leid. Erkennen das die Kliniken generell so an, dass das die Möglichkeit und Chance ist, um ihr Personalbestand zu halten? Oder gibt es auch die Situation, dass die Schulen ein Problem haben, die Ausbildungsplätze oder einen Ausbildungsvertrag mit einem Klinikum zum Beispiel, oder es können, glaube ich, auch Praxen sein, theoretisch, die damit kooperieren, zu finden, um das eben sicherzustellen?
Okay, es sind jetzt sehr viele Fragen irgendwie in einer gewesen. Okay. Gehen wir das mal so ein bisschen durch. Also die Kliniken, ja, sie erkennen, zum Glück haben wir viele Häuser, die das als Chance und Möglichkeit sehen, so wie du es gesagt haben. Viele sehen es leider in Anführungsstrichen auch als Notwendigkeit, ausbilden zu müssen. Ne, genau, daher. Aber die meisten sehen es als Chance und Möglichkeit. Das ist wieder positiv, weil sie sich dann eben auch entsprechend dazu selbst motivieren, das gut zu gestalten und zu ermöglichen. Die Schulen können auch mit Praxen zusammen, das ist wieder so aus der schulzentrierten Sicht, andersrum, Praxen können auch ausbilden. Ja, es geht ja hier nicht, dass die Schule ausbildet, sondern Praxen und MVZ können ausbilden. Genau. Da haben wir allerdings ein leichtes Hindernis. Leichtes ist auch gut gesagt, stellenweise ein ziemlich großes Hindernis, denn dieser Finanzierung der Ausbildung, es ist ja gesetzlich vorgeschrieben, dass die Auszubildenden ein Ausbildungsgehalt bekommen, ja, ein entsprechendes, also es darf jetzt ja auch nicht 30 Euro im Monat sein, die müssen also ein angemessenes Ausbildungsgehalt bekommen, und wenn wir uns mal so diese drei Säulen der Finanzierung anschauen, was muss ein Träger bezahlen, das ist einmal das Geld für den Auszubildenden, dann das Geld, was ich an die Schule zahle für die Ausbildung und das Geld, was die Praxisanleitung mich kostet oder eben auch Lehrmittel in der Praxis. Und diese drei Sachen müssen bezahlt werden. Und das ist für Kliniken ganz gut, denn es gibt ja ein Krankenhausfinanzierungsgesetz. Da steckt das schon drin, Krankenhausfinanzierungsgesetz. Krankenhäuser können das also sich refinanzieren lassen. MVZ oder Praxen fallen da nicht drunter. Das heißt, eine Praxis könnte eigentlich nur ausbilden, wenn sie das Geld selber bezahlen kann oder wenn sie eben mit einem Träger der praktischen Ausbildung kooperiert als Kooperationspartner. Das wären die Möglichkeiten. Und die
Ja,
dritte
das ist
Frage
Hauptsache,
der Besetzung der Ausbildungsplätze. Ich kann aus meiner ehemaligen Schulleitungssicht nur sagen, wir hatten nie Probleme, die Ausbildungsplätze zu besetzen. Wir hatten tatsächlich viel mehr Anfragen.
okay.
Also wir haben zweimal im Jahr mit einem Kurs mit 20 Personen gestartet, also mit zweimal im Jahr 20 Personen. Und auf die 20 Ausbildungsplätze hatten wir stellenweise, oder die Träger, nicht wir, die Träger über 80 bis 100 Bewerbungen.
Boah, das ist gut.
Genau, das ist
Ja.
sehr gut für unseren Berufsstand. Ich weiß aber auch, dass manche Schulen in Deutschland ein bisschen zu tun haben mit ihren Zahlen. Ne, auch, dass manche inzwischen nur noch also 2 Jahre starten, dann ein Jahr aussetzen, dann wieder 2 Jahre starten mit einem Kurs. Also hier ist es tatsächlich sehr unterschiedlich, aber die Tendenz der Zahlen geht allgemein nach oben.
Sehr gut. Also es hat dann schon dazu beigetragen, dass der Beruf jetzt ein Ausbildungsberuf ist, dass er auch bekannter wird, so ein bisschen unter den zukünftigen Auszubildenden dann. Genau. Tabea, hast du deine Frage hoffentlich nicht vergessen?
Nee, ich habe sie nicht vergessen. Und zwar hatte ich mich die ganze Zeit jetzt schon gefragt, ob man sich jetzt bei den Trägern bewirbt für die Ausbildung oder bei der Schule, weil.
Genau. Also das ist auch eben die Frage, wie ist die Struktur dieser Schule und dem Träger der praktischen Ausbildung? Das ist also keine Frage, die man pauschal beantworten kann. An sich macht ja der Auszubildende einen Ausbildungsvertrag mit dem Träger. Das heißt, es ist überwiegend auch der Fall, dass dieser Träger der praktischen Ausbildung, zum Beispiel das Krankenhaus, sagt, wir möchten dann auch wissen, wen wir hier einstellen, wem wir das Geld bezahlen. Und wir machen diese Bewerbungsgespräche. Die machen dann auch ich sag mal, Probezeitgespräche oder Sanktionierungsgespräche, denn das ist ja vertraglich der Arbeitgeber. Die Schule eigentlich nicht. Die Schule ist nur die durchführende Gewalt der theoretischen Ausbildung. Aber wie gesagt, es gibt auch die Settings, zum Beispiel Schulen, die sehr, sehr direkt an ein Uniklinikum gebunden sind, wo dann das Uniklinikum sagt, komm, macht ihr alles. Ja, so. Eigentlich auch diese Praxisplanung, wer geht wohin, das macht eigentlich auch der Träger. Wenn es eine Absprache mit der Schule gibt, dann kann das auch anders sein. Aber auch in meinem bekannten Fall, wie es bei mir war, liefen die ganzen Gespräche über die Träger.
Das ist ja für die Schulen eigentlich ein Vorteil, würde ich behaupten, wenn die, weil so ein Krankenhaus hat eine HR-Abteilung, die sich mit nichts anderem beschäftigt. So eine Schule, würde ich jetzt behaupten, ist relativ klein aufgestellt, so wie ich das kenne, wenn die jetzt noch anfangen. Also unsere Schulleiterin damals, sage ich jetzt einfach mal so, war gefühlt maßlos überfordert, weil alles über ihren Schreibtisch lief. So, und da hat man den Eindruck gehabt, okay, das ja funktioniert halt einfach nicht. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, das große Klinikum, wie auch immer, das, wie gesagt, hat eine Personalabteilung, die sind da Profis einfach drin, dann eben
Genau.
auch die richtigen Auszubildenden für ihr Haus zu finden. Genau.
Es ist ein Prozess. Es ist auf jeden Fall ein Prozess. Ich war vorher in einer Schule, wo auch die Schule alles gemacht hat. Die Schule hat die Bewerbungsgespräche gemacht, die Auswahlverfahren, eine Probezeit. Also das war eben schulzentriert, weil das einfach das Setting war. Und bin dann an eine Schule gekommen, wo es dann auf einmal nicht mehr so war, wo die Träger gesagt haben, nee, das ist ja, ne, das ist unser Geld, das sind unsere Angestellten, das wollen wir machen. Und da hat man am Anfang so dieses Kribbeln in den Händen, um zu sagen, nee, 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 ne, ihr habt doch gar keine Ahnung davon. So, und das sind häufig die Argumente, die ich auch von Kolleginnen und Kollegen höre. Naja, dann wählen die dann nachher irgendwelche Pappnasen aus und wir müssen uns um die drum. So, und da, wo ich dann immer denke, ja, wir müssen uns, ab irgendeiner Stelle müssen wir uns auch einfach gegenseitig mal vertrauen. Na,
Ja, ich
also.
denke, also es schließt ja auch nicht aus, dass man sich zusammen an einen Tisch setzt.
Richtig. Eigentlich per Gesetz muss die Schule auch dem Ausbildungsvertrag zustimmen. Also es muss sich zumindest ins
Ja,
Benehmen
okay.
gesetzt werden. Das ist ja, das kann man super so machen. Und das sind ja Absprachen, die man treffen kann mit dem Träger.
Genau,
Man muss ja
ja.
nicht immer dieses so, wer trägt denn jetzt die Mütze? Wer hat hier den Hut auf? Das ist so ein
Genau.
bisschen dieses, ja, Hierarchiegehabe, was ich nicht so gut finde, ne, meine persönliche Meinung. Und auch bei uns war das ein Prozess und das hat auch 1,5 Jahre ungefähr gedauert. Aber am Ende waren wir mit den Trägern, die wir hatten, super gut eingespielt und man konnte sich total auf den anderen verlassen. Ne, weil ich auch wusste, ja, ich habe zwar nur 4 Wochen vor Kursbeginn, habe ich eine Excel-Liste mit den Namen der Auszubildenden bekommen. Das war es für mich. Aber wenn es um die Entscheidung der Probezeit ging, lag das ja auch beim Träger. Ne, also das war immer ein gutes Miteinander. Wir haben uns ausgetauscht. Es gab ja, Einschätzungen, Probezeiteinschätzungen, die wir dann geschickt haben. Aber es ist ein Prozess. Aber am Ende muss ich sagen, war es für mich als Schule, war das super.
Ja, kann ich nachvollziehen, genau. Also es ist ja, wie wir es ganz am Anfang in der einen oder anderen Folge schon hatten, ist ja schon in gewisser Weise auch ein Paradigmenwechsel, dieses Wort zu nennen, dass sich da komplett was ändern muss oder geändert hat auch an manchen Stellen. Und man einfach die Dinge auch mal neu denken muss. Und das fällt nicht jedem so einfach, aber macht die ganze Sache wieder spannend und ja, lässt darauf hoffen, was die Zukunft dann in dem Zusammenhang bringt, dass da einige Fortschritte vielleicht gemacht werden. Ja. Du hast einen anderen Punkt genannt, der definitiv auch eine Rolle spielt. Und jetzt bin ich der Meinung, hast du mit deiner Schule, wenn du zwei Kurse pro Jahr angeboten hast, bei denen 20 Leute teilgenommen haben, schon einiges dagegen getan. Was in deiner Macht steht, nämlich an, das ist der Fachkräftemangel. Ja, das in aller Munde. Die Folge, die wir dazu gemacht hatten, die ist durch die Decke gegangen, kann man quasi sagen. Also wir hatten auf keine Folge so viel Resonanz wie auf den Fachkräftemangel. Das heißt, es beschäftigt allein schon viele Leute, wenn sie nur das Wort hören. Und da ist so ein Thema, was mich so ein bisschen immer wieder beschäftigt, weil ich einfach 3 Jahre lang selber damit zu tun hatte, leider mit einem sehr enttäuschenden Ergebnis. Und das ist die Qualifizierung von ausländischen Fachkräften. Ich habe gelesen, ihr bietet auch da die Nachqualifizierung oder wie wird man das nennen? Also da gibt es so ein Wort dafür, oder? Wenn die Qualifikation nicht ausreicht, um hier anerkannt zu werden, dann muss man das, was noch fehlt, quasi nachholen.
Genau, gibt es so
In
Anerkennungsverfahren, ne?
Anerkennungsverfahren
Oder
dann auch, genau.
Anpassungsmaßnahmen, genau.
Richtig, genau, das war das Anpassungslehrgang. So war, glaube ich, das Wort, was ich dazu mal gehört hatte. Genau.
Genau, also ja, du hast ja so ein bisschen, hast du jetzt unser Portfolio immer schon so angerissen. Also das ist eben auch ein Punkt, genau, wir haben einmal diesen ganzen Strahlenschutzbereich, dann haben wir den Bereich Praxisanleitung und dann haben wir eben, wir haben noch diese überfachlichen Qualifikationen und eben auch den Punkt der Anpassungsmaßnahmen für Anerkennungsverfahren. Es ist sehr, sehr differenziert, auch also wenn jetzt eine Person, eine Fachperson aus dem Ausland bei uns in Deutschland als MTR tätig werden möchte und sie hat im Ausland, überwiegend sind es ja die Studiengänge, dort studiert, dann kommt es meistens dazu, dass sie noch Maßnahmen ergreifen müssen und dass der Beruf nicht einfach so anerkannt wird. Warum? Liegt einfach daran, wir lernen in Deutschland eben die radiologische Diagnostik, Strahlentherapie, Nuklearmedizin und Strahlenphysikdosimetrie, Strahlenschutz. Das sind ja die Bereiche, in denen wir ausgebildet werden. Und die Personen, die häufig im Ausland ein Studium absolvieren, haben häufig den Fokus auf radiologische Diagnostik und dadurch zu wenig Stunden im Bereich Strahlentherapie oder Nuklearmedizin oder auch gar keine. So.
Genau.
Und jetzt habe ich da häufig Gespräche tatsächlich mit Kliniken, die dann sagen, ja, aber der arbeitet doch eh bei uns nur im Röntgen. Ne, warum muss der dann das dann noch Strahlentherapie, Nuklearmedizin machen? Weil es eben nicht solche Ausnahmeregelungen gibt. Ja gut, du darfst hier in Deutschland MTR sein, aber nur für Röntgen. Ne, sowas geht nicht. Wenn ich MTR in Deutschland bin, dann habe ich eben auch die offizielle Erlaubnis zum Führen der Berufsbezeichnung medizinischer Technologe oder Technologin für Radiologie und habe damit alle Pflichten, aber auch alle Rechte. Und damit kann ich auch in die Strahlentherapie gehen oder in die Nuklearmedizin. Und deswegen müssen eben diese Verfahren ausgeglichen werden oder die Defizite ausgeglichen werden durch die Verfahren. Und die haben grundsätzlich die Wahl, ne, die müssen bei der Behörde das beantragen, dann gucken die sich das an, was fehlt ihm denn? Dann schreiben die so einen Defizitbescheid, heißt das von der Behörde. Und da haben hinterher die Kandidaten die Wahl, möchte ich einen Anpassungslehrgang besuchen oder mache ich eine Kenntnisprüfung? Das sind die zwei unterschiedlichen Dinge. Und so ein Anpassungslehrgang ist immer noch mal ein schulischer Prozess mit Theorie und Praxis und die
Wie so
Kenntnisprüfung.
eine Abendschule dann oder so, ne?
Ja, das kann man, also es ist unterschiedliche Anbieter, ne? Da kann man auch ganztags das machen oder in Blocksituationen, je nachdem, wie dieser Anpassungslehrgang halt konzipiert ist. Und bei der Kenntnisprüfung, und dafür entscheiden sich auch recht viele, ist es eigentlich nur die praktische Prüfung, die äquivalent
Okay.
zur deutschen MTR-Prüfung ist. Das wird auch geregelt im Berufsgesetz, ne, wie die durchzuführen hat, wie die durchzuführen ist. Und diese Prüfung, das liest sich dann so ganz entspannt, sage ich mal, für die Kandidaten. Ach ja, da muss ich ja nur die Prüfung machen, dann mache ich das, weil das geht ja schneller. So ein Anpassungslehrgang dauert vielleicht noch 6 Monate. Nee, dann mache ich nur die Prüfung. Und dann kommt häufig die Frage, ja, habe ich jetzt noch mal irgendwie Input dazu? Kriege ich da noch mal Unterricht, bevor ich die Prüfung machen muss? Nee. So, und da kommen wir eben auch ins Spiel, wo wir gesagt haben, gut, dann bieten wir halt so einen Vorbereitungskurs für Kenntnisprüfung an. Für die Kandidaten, die sagen, ich möchte die Kenntnisprüfung
Ah, sehr
absolvieren,
gut.
möchte aber gerne nochmal so ein bisschen Theorie auch dazu erfahren, ne, zu Strahlentherapie und Pharmamedizin. Und das machen wir. Das heißt, es sind keine gesetzlich geregelten Kurse. Das bieten wir auch individuell an, auch mit Praxisbesuchen, wo wir dann eben mal hinfahren und eine Prüfungssimulation machen. Das ist der Punkt, genau, wo wir versuchen, so ein bisschen zu unterstützen.
Ja, sehr gut. Also ihr bereitet quasi die Leute darauf vor, dass sie mit dem schnelleren Verfahren erfolgreich sind.
Genau, ja, also weil das ist schon nicht einfach. Also auch da sind die Bundesländer unterschiedlich schnell mit dem neuen Gesetz. Manche Bundesländer prüfen immer noch nach alter APRV, weil die den Prozess noch nicht umgestellt haben. Und die müssen dann nach alter APRV müssen die eben in der Strahlentherapie zwei Bestrahlungen durchführen. Die müssen Bestrahlungsplan auswerten, analysieren mit 10-minütigem Reflexionsgespräch. In der Nuklearmedizin müssen die ihre nuklearmedizinischen Untersuchungen mit einer Analyse im Heißlabor machen. Wenn man sich vorstellt, dass die möglicherweise dort, wo die gelernt haben, noch nie in der Strahlentherapie waren, wie sollen die das machen? Ne? So,
Ja,
und
klar, ja.
ja, da empfehlen wir auch immer ein Praktikum zu machen, weil es auch gesetzlich nicht vorgeschrieben ist. Und ja, da versuchen wir dann zu unterstützen.
Wie ist deine Meinung dazu, dass diese Teilqualifikationen in Deutschland nicht vorgesehen sind? Weil ich denke, dass gerade das wäre ja ein Schritt, um vieles leichter zu machen. Sprich, auch wenn ich jetzt an MFAs in Deutschland denke, in denen es ja durchaus einige in den radiologischen Praxen und auch Krankenhäusern gibt, die aber dann ganz viele Dinge eben nicht tun dürfen oder eben nur unter, ich sage es jetzt mal in Anführungszeichen, unter Beobachtung oder unter Kontrolle tun dürfen, ja. Sie dürfen zwar den Röntgenschein machen und dann auch Röntgen, sofern jemand, ich glaube, das ist so im weitesten Sinne gefasst, im Hause ist, der die Fachkunde hat, ja.
Eigentlich unter
Das
Aufsicht,
wäre,
ja.
genau, unter
Ja.
Aufsicht, genau, nur wie die Aufsicht definiert ist, ist so ein bisschen offen, glaube ich, ne?
Na, aber aufpassen
Genau.
dann nicht, wer die Fachkunde hat, dann dürfte das auch eine MTR, nur das müssen ärztliche Kolleginnen und Kollegen sein. Also eine
Naja,
MTR
das
kann eine
ist genau.
MFA nicht beaufsichtigen. Ja, das, da muss ich sagen, da bin ich immer so ein kleiner, nicht Anhänger, aber Verfolger von Österreich. Ich verfolge das immer ganz nah. Ich habe auch meine Masterarbeit damals Vergleich Deutschland-Österreich geschrieben zum Thema Akademisierung des MTR-Berufes
Sehr gut,
und
ja.
der möglichen Etablierung eines Zwei-Berufe-Systems. Und so ist es ja in Österreich. Die haben auf der einen Seite den Radiologietechnologen, um jetzt mal sich nur aufs Maskulinum zu beziehen, der eben das Studium gemacht hat, das Bachelorstudium. Und es gibt die nicht akademische Röntgenassistenz, die also auch explizit in diesem Feld weitergebildet wurde, die zum Beispiel selbstständig auch einfache Standard-Röntgenuntersuchungen durchführen darf, Thoraxröntgen etc. Und unter der Aufsicht von Radiologietechnologen dann auch arbeiten darf, ne? Oder zum Beispiel am CT. Also da ist dann auch wirklich die RT die Aufsichtsperson für die Röntgenassistenz. Und das ist ein Zwei-Berufe-System, was sich so in der Praxis auch wirklich sehr gut etabliert hat. Ne? Da ist es
Kann man
dann.
das vergleichen mit Krankenpflege und Krankenpflegehelfer?
Ja, es ist eine verkürzte Ausbildung in dem Bereich. Ja, die Zugangswege sind ein bisschen anders in Österreich, aber
Okay.
es ist schon so, dass auch, ja, ähnlich, ne, dass dort auch Verantwortungen und Tätigkeiten wirklich definiert sind. Und das ist eben das, was wichtig ist, wo es wirklich diese Struktur braucht, wo wir in Deutschland manchmal so ein bisschen ins Rudern kommen. Was darf der jetzt, was darf der nicht, ne, und wo fühle ich mich irgendwie in meinem Beruf entmachtet, weil da jetzt, ne, dann hat man immer dieses Jahr, jetzt kommen die ganzen MFAs mit Röntgenschein.
Ah,
Und
das
unser
ist ja
Beruf geht,
Quatsch. Das ist
genau,
ja
ne, das
Quatsch.
ist ja
Ja,
Quatsch.
das ist ja
Und
Quatsch. Genau, also ja, ich verstehe das mit der Röntgenassistenz, finde ich auch eine interessante Sache. Aber die Realität bei uns sieht ja eher so aus, dass MFAs und MTAs eigentlich im Prinzip sollten sie auf Augenhöhe die gleichen Tätigkeiten machen. Also das ist bei uns in der Praxis so, da merkst du keinen Unterschied, wer ist MFA, wer ist MTA.
Ja, das ist jetzt
Und
wieder, das würde ich nicht befürworten. Das sind einfach
da
zwei
wäre es aber
unterschiedliche
doch,
Berufe.
genau, aber da wäre es doch durchaus sinnvoll, wenn die MFA sich in einer bestimmten Version nachqualifizieren könnte, ohne jetzt nochmal komplett 3 Jahre eine volle Ausbildung absolvieren zu müssen. Wenn sie zum Beispiel jetzt schon, es gibt ja durchaus jetzt welche, die da schon länger drin sind, keine Ahnung, 10 Jahre in der Praxis arbeiten, die keine NUK, keine Strahlentherapie hat. So, und aktuell sieht es so aus, sie möchte auch weiterhin in dieser Praxis zum Beispiel arbeiten. Dann ist es doch völlig überzogen, die 3 Jahre zu einer Ausbildung zu schicken, wo sie Nuck- und Strahlentherapie auch lernt, anstatt hinzugehen und zu sagen, okay, du kannst jetzt in einem Abendmodell oder in welcher Form auch immer die radiologische Diagnostik eine Teilqualifikation erwerben, wie es der Chirurg, glaube ich, im Röntgen machen kann oder wie es verschiedene andere Facharztgruppen auch für ihre Bereiche machen können, damit sie in ihrem Bereich selber auch die radiologische Diagnostik machen dürfen. Wäre doch ein ganz guter Ansatz, oder? Wie
ja,
siehst du das?
Also 2 Punkte dazu. Der erste Punkt, jetzt könnte man natürlich sagen, ja, aber gibt es ja schon. Wir haben ja die Strahlenschutzkenntnisse für den Bereich und die können ja den Strahlenschutzkurs in dem Bereich machen, für Röntgendiagnostik oder für den Teil Strahlentherapie. Dazu würde ich aber sagen, es ist eben eine Strahlenschutzzertifizierung. Es heißt nicht, dass die Person hinterher auch weiß, warum mache ich hier die Strahlentherapie, was ist Grund dazu, Psychoonkologie. Also dieser ganze Bereich wird ja in so einem Strahlenschutzkurs nicht gelehrt. Deswegen dieses Argument, das will ich einfach so ein bisschen vorwegnehmen. Ja, Sie können Strahlenschutzzertifizierung machen, um vielleicht in dem Bereich zu arbeiten, aber es müsste dann, und dem stimme ich vollkommen zu, so eine Qualifizierung geben, um für diesen Bereich entsprechende Kenntnisse zu lernen. Und der zweite Punkt ist, tatsächlich können das Personen auch, sie können natürlich die 3-jährige Ausbildung machen, sie können aber auch nach neuem Gesetz 5 Jahre in einer Teilzeitausbildung den MTR-Beruf erlernen. Das ist ja auch etwas, was das neue Gesetz ermöglicht, 5 Jahre in Teilzeit. Mir ist jetzt aktuell keine Schule bekannt, die das ermöglicht,
ja,
aber genau,
das ist der Punkt, ja.
Aber genau, um das eben auch aufzufangen, bereits Berufstätige oder die privat eben keine Zeit haben, 3 Jahre in Vollzeit irgendwo hinzugehen, dass sie das in Teilzeit ermöglichen. Ansonsten finde ich so eine Teilqualifizierung keinen schlechten Gedanken. Wenn es aber auch wirklich eine Qualifizierung ist und nicht, ich lese mir 2 Bücher durch und mache einen Strahlenschutzkurs. Also es
Nein,
sollte dann auch schon.
Klar.
Ja.
Nee, ich glaube darum, also ich glaube, also zumindest von den MFAs, die mir da zum Beispiel in den Sinn kämen, da geht es tatsächlich darum, wirklich auch in einem rechtlichen Rahmen abgesichert zu sein, das auf der einen Seite. Und das andere auch wirklich, das, was sie ohnehin schon in der Praxis gelernt haben, wirklich auch theoretisch nochmal zu vertiefen und nicht nur in dem Sinne zu vertiefen, dass sie es für sich gemacht haben, sondern dass sie es auch auf dem Papier haben, wenn sie jetzt zum Beispiel von Arbeitgeber X zu Arbeitgeber Y wechseln, dann würde der sie im schlechtesten Falle ja erstmal wieder nur als MFA betrachten.
Ja.
So. Und wenn sie dann aber auf dem Papier stehen hat, das ist eine MFA mit Teilqualifikation MRT, hat sie ein ganz anderes Ranking, wenn sie zu einem anderen Arbeitgeber gehen würde, zum Beispiel.
Ja.
Ja. Und das ist genau.
Es ist genau, Punkt. Also grundsätzlich, ich würde das dann grundsätzlich öffnen für Gesundheitsfachberufe. Ne? Das muss ja nicht die Grundqualifikation MFA sein,
genau,
sondern.
Genau, wir sind alle im Gesundheitswesen, also es ist schon eine Grundqualifikation da, man ist jetzt nicht komplett neu im Gesundheitswesen. Ich sag mal, so Themen wie Hygiene und sowas, die betreffen uns alle, die sind für uns alle gleich, ja. Genau, und die Teilzeit-Variante, die gab es ja schon mal. Also ich habe das Glück gehabt, eine Kollegin kennenzulernen, die an der Uni Homburg damals vom Odenwald aus ihre Teilzeitausbildung noch abschließen durfte, aber nach ihrem Jahrgang musste das Projekt eingestampft werden, weil da irgendwelche rechtlichen Punkte nicht so ganz perfekt waren, wie man das sich gedacht hat oder so irgendwie, ne? Also ob du das mitgekriegt hast zu der Zeit, das ist jetzt auch schon
es ist eigentlich
15 Jahre
eben,
her.
Eigentlich war in dem Gesetz von 94 oder 93 Ausbildungsverordnung von 94 eben die Rede von einer 3-jährigen Vollzeitausbildung.
Ah ja, okay.
Genau. Es gab
ja, so, da, ich weiß, da waren auch
es ergeben sich
Stunden
immer so ein paar Graubereiche, ja.
Mhm. Genau, also die Kollegin hat damals ihre Anerkennung noch bekommen, die ist froh, dass sie jetzt MTR ist und nicht mehr MFA. Aber ja, genau, das ist auf jeden Fall ein Punkt, wo man in der Zukunft vielleicht noch drüber nachdenken könnte, was ja für euer Unternehmen dann auch nicht schlecht wäre, wenn ihr solche Teilqualifikationen schulen könntet.
Genau, es muss eben nur zur Anerkennung führen und das würde aber immer eine Änderung des Berufsgesetzes mit sich führen. Also das Berufsgesetz muss das eben ermöglichen und gut, wir
das
haben
jetzt
30 Jahre
passiert,
gewartet.
Ne?
Wir haben 30 Jahre jetzt gewartet. Denn seit 2023 haben wir jetzt ein neues Gesetz. Mal gucken, wann es das nächste Mal überarbeitet wird. Ja.
Naja, also wenn ich noch rechnen kann, 2053 dann. Ne?
Ja, genau. Wir sind stets bemüht.
Was steht auf meinem Rentenbescheid? Ich glaube, irgendwas so in dem Dreh, genau.
Ja, vielleicht ist das
also,
noch dein letzter Punkt.
Mich betrifft es dann nicht mehr, genau. Genau. Du hast aber schon die Akademisierung in Österreich angesprochen und in vielen anderen Ländern Europas ist das ja auch so, was dann mit EU-Recht zumindest auch zu einer Freizügigkeit führt. Das haben wir ja in Deutschland eben, wie ja schon angesprochen, noch nicht. Also die Freizügigkeit gilt in dem Sinne dann nicht für uns, sofern man den Anpassungslehrgang, ja, wie soll ich sagen, also wenn man das mit reinbezieht, dann gilt es natürlich auch. Also man kann bei uns arbeiten, wenn man eben diese Qualifizierung dann noch gemacht hat. Wäre es dann aus deiner Sicht nicht sinnvoller zu sagen, wir machen auch einen Studiengang MTR? Jetzt haben wir gerade gesagt, die Gesetzgebung hat sich ja jetzt erst geändert. Es wird lange dauern, bis es wieder neu wäre. Aber wenn wir jetzt für morgen das Gesetz ändern könnten, wie würdest du das sehen? Würdest du sagen, nee, ich finde es gut so, wie es ist? Oder lieber doch irgendwie die Möglichkeit einbauen, zu sagen, man kann das auch als Studium machen?
Ja, also ich sage immer, so das Thema Akademisierung ist immer die Büchse der Pandora. Ne? Wenn man die einmal öffnet, dann kommen so die ganzen Meinungen und Argumente. Das ist
Ja,
auch
aber ist doch
total
schön.
cool.
Dafür
So
machen
ein,
wir es ja.
ja, so
Genau.
ein, genau. Also, wenn wir morgen das Gesetz ändern würden, ja, wäre auf jeden Fall mein Vorschlag, die Möglichkeit des akademisierten Abschlusses mit aufzunehmen. Ne? Denn meistens, wir haben manchmal so ein bisschen diese Scheuklappen auf und sagen, ja, Akademisierung, die wollen das als Studium machen, ne? Dann haben wir gar keine Leute mehr, dann brauchst du ja Abitur
Genau.
und dann verlieren wir alle. So ganz ist das nicht, ne? Also wenn ich sage, es gibt die Möglichkeit, diesen Beruf nicht akademisch zu erlernen und es gibt den Beruf, ihn akademisch zu erlernen, dann habe ich ja beide Möglichkeiten. Was wir dafür brauchen, sind eben definierte Rollenverteilungen. Was darf denn jetzt der mit akademischem Abschluss und was macht der ohne akademischen Abschluss? Sonst kommen wir damit nicht weit, wenn dann beide am Ende alles gleich
Genau.
machen. Und ne, das ist ja zum Beispiel so wie Röntgenassistenz und Radiologietechnologe in
Genau.
Österreich. Dann ist eben diese zweite Aussage, ja, dann verlieren wir alle, weil nur noch Abitur. Auch das ist eine alt historisch geprägte Ansicht. Ne? Ja, es ist für eine Hochschulausbildung braucht man einen Hochschulzugang. Das ist aber schon seit langem nicht mehr die einzige Prämisse. Man kann auch Eignungstests machen, man kann auch über Berufserfahrung ohne Abitur rein. Vielleicht kurz dazu, ich habe Asche auf mein Haupt, auch nur die Fachhochschulreife. Ich habe ein Jahr vor meinem Abitur gesagt, ich habe keinen Bock mehr. Ich war ein ganz schlechter Schüler damals. Ich war sozusagen ein Spätzünder, bevor ich das Lernen für mich entdeckt habe und jetzt ein Institut für lebenslanges Lernen habe. Das kam erst später bei mir. Und dann eben die Lehrerschiene eingeschlagen habe bis zum Schulleiter. Ich hatte nie
Gottes
Lust.
Wege sind
So, genau,
unergründlich.
und ich habe letztendlich auch meinen Bachelorabschluss und einen Masterabschluss und bin jetzt Doktorand, auch ohne Abitur. Na, also es gibt in
Genau.
der heutigen Zeit viele Möglichkeiten für
Richtig.
die daran Interesse haben, ohne immer auf dieses Abitur zu gehen. Ich will das Abitur nicht runterreden, nur für die, die es nicht haben, weil ich da auch, ich habe so Karriereberatung früher gemacht und viele kamen mit geneigtem Kopf zu mir und haben gesagt, ja, ich darf ja nicht studieren, ich habe kein Abitur. Doch, ne, kannst du. So, also das muss man so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Das ist nicht die einzige Zugangsmöglichkeit. Und wenn man das eben gut aufsetzt mit beiden Möglichkeiten, aber eben auch entsprechende Rollen definiert, finde ich das einen sehr guten Weg, auch unseren Berufszweig attraktiver zu machen für die Personen, die sagen, ich möchte nicht nur eine Ausbildung, sondern ich würde gerne was studieren. Jetzt kann man sagen, das wäre jetzt vielleicht die nächste Frage. Wenn ich Martin wäre, wäre das meine nächste Frage. Ja, aber wir haben ja so einen Studiengang in Deutschland. Man kann doch auch einen Bachelor in Radiologie Technologie machen. Ja, das nennt man additives Studium aktuell. Das heißt, der Zugang zu diesem Studium ist nur für die Personen, die schon eine MTR-Ausbildung haben. Additives
Richtig.
Studiengang bedeutet auch, dass ich das letztendlich für mich mache. Ich möchte noch mal tiefgründiger mich mit der Schnittbildgebung, mit Dosimetrie und was da so alles drin ist, auseinandersetzen. Und dann ist die zweite Frage, ja, was habe ich denn davon hinterher? Aktuell
Nix.
Genau, das möchte ich jetzt nicht sagen, nix, denn man hat ja einen persönlichen Kompetenzerwerb
Ja,
und man hat für sich
man hat
wirklich
noch
Wissen.
einen Punkt mehr.
Genau.
Eine Sache habe ich für mich auf der Liste, wo ich der Meinung bin, den man mehr hat. Und zwar ist das mit dem jetzigen Modell, hat man die MTR-Ausbildung und du hast gerade gesagt, Karriereberatung. Wenn man fragt, welche Karriereoption habe ich als MTR, wohlgemerkt als MTR, nicht in eine andere Rolle, weil ich irgendwann durch meine Art oder sonst irgendwie wo reingesprungen bin, was nichts mit meiner Ausbildung zu tun hat. Als MTR kann ich Leitung werden einer Praxis, eines Krankenhauses, oder ich kann in die Industrie gehen als Applikationsspezialist oder noch als Produktspezialist in der beratenden Funktion vom Vertrieb. Das sind so die Wege, die mir bekannt sind.
Und die Forschung.
Und that's it. Das war's. Das heißt, wenn es in dem Haus, wo es mir gut gefällt, weil dort, keine Ahnung, alles modern ist, alle Geräte top sind, eine junge Leitung schon sitzt, dann kann ich dort ewig sitzen und warten, bis ich vielleicht diesen Posten irgendwann mal bekommen könnte. Ja? Oder muss natürlich wechselbereit sein. Das ist die Option, aber auch dann war es das. Ja? Und mit einem Hochschulabschluss oder mit der Hochschulqualifikation, die ich dann mit, oder mit dem Nachweis, dass ich, also Bachelor ist für mich ja schon so eher den Nachweis, dass ich wissenschaftlich arbeiten gelernt habe, dass ich mit den Lernmethoden und mit den Vorgehensweisen an der Uni zurechtkomme und so weiter und so fort, habe ich die Möglichkeit, darauf aufbauend, und da bist du eigentlich dann das beste Beispiel dafür, dann in ganz andere Wege zu gehen. Ich kann einen Master machen. Der Master ist, was ich am Anfang auch nie wusste, ist ja unabhängig von dem, was ich im Bachelor gemacht habe. Ist natürlich sinnvoll, wenn das irgendwo aufeinander aufbauend ist, weil das ja inhaltlich dann für mich viel mehr Wert hat. Aber ich kann den Bachelor machen, also wenn ich den Bachelor gemacht habe, ich kann einen Master machen, ich kann Doktor werden, ich kann bis in die Klinikleitung, bis zum Direktor eines Krankenhauses aufsteigen, was du nur mit der MTR-Ausbildung nicht kannst. Soweit ich weiß, kann man zum Beispiel in den USA, ohne dass man jetzt vom schulischen Abschluss her, zwar natürlich mit Weiterbildung, weil sonst würde man das Wissen nicht erlangen, Direktorin eines Krankenhauses, eines Konzerns werden, nur mit der Krankenschwester, die man mal gelernt hat, so auf die Art.
Ja, also ich würde den MTR-Beruf tatsächlich nicht so als Sackgassenberuf stehen lassen wollen, denn du kannst auch, du kannst dich in bestimmten Bildgebungsmodalitäten qualifizieren, du kannst dich in CT spezialisieren, in MRT, in DSA, du kannst dich für Kardiountersuchungen spezialisieren. Also ne, du kannst dich ja schon auch in unserem Berufsfeld weiter qualifizieren, was dir natürlich dann auch Möglichkeiten einräumen, der Spezialist für diesen Bereich zu sein oder eben eine CT-Teamleitung. Es gibt große Häuser, die haben kleinere Teamleitungen, auch Bereichsteamleitungen.
Das stimmt, ja, genau. Ja.
Du kannst dich für QM zertifizieren, dass du eben dieses Qualitätsmanagement betreust. Du kannst dich für die Konstanzprüfung, das weißt du ja, ne, dass du für die Konstanzprüfung genau. zuständig bist. Also Praxisanleitung. Es gibt schon gewisse Rollen, die auch MTRs einnehmen können. Das ist mir wichtig, dann nochmal zu sagen. Weil manchmal das schon so als Sackgasse definiert wird. Der Studiengang ermöglicht dir andere Wege. Das muss man auch dazu sagen. Wie du schon sagst, ein Studium akademisch heißt ja, ich setze mich mit Wissenschaftlichkeit auseinander. Was ist Evidenzbasierung? Was ist Wissenschaft? Studien? Das sind einfach andere Bereiche, mit denen ich mich auseinandersetze und in denen ich auch wieder aktiv werde. Dann kann ich im Bereich Medizintechnik abwandern, Medizinphysik, Gesundheitspädagogik etc. Mit dem Master, ja, genau, können wir mal so stehen lassen. Es gibt konsekutive Masterstudiengänge, da komme ich nur rein, wenn ich auch den entsprechenden Bachelor habe. Aber es gibt auch weiterführende Masterstudiengänge, da komme ich auch mit einem anderen Grundstudium rein. Aber es ist einfach eine wissenschaftlichere Route, die man dadurch einschlagen kann. Aber auch im MTR-Beruf gibt es Weiterentwicklungsmöglichkeiten. Also von daher versuche ich bin vom Sternzeichen Waage und versuche das auch immer so zu verkörpern, versuche da auch immer objektiv zu bleiben. Ich verstehe beide Ansichten in den Gesprächen, sehe es aber persönlich schon als Möglichkeit der Weiterentwicklung, der Attraktivitätssteigerung, ja, eine zusätzliche akademische Möglichkeit zu etablieren, also nicht nur den additiven Studiengang, der für meinen persönlichen Kompetenzerwerb da ist, sondern auch im Berufsgesetz, das ist ja eigentlich nur eine kleine Ergänzung im Satz, da wo jetzt steht, ne, die Berufsbezeichnung darf tragen, wer an einer staatlichen Schule die dreijährige Ausbildung absolviert hat oder einen Hochschulabschluss in dem Bereich. Ja, genau. Das würde schon reichen, dass man das beides mit aufnimmt. Ja, und es ermöglicht dann eben auch die höhere Durchlässigkeit von Anerkennungsverfahren mit ausländischen Bereichen. Genau. Sind da einige Punkte, die man dann noch mit beachten könnte.
Sehr gut. Ich will mal noch so ein bisschen reinschieben. Ich frag ja bewusst ein bisschen provokant,
um gut.
genau den Leuten die Antwort zu liefern, die das sonst als ihren Standpunkt halt festigen. Gell?
Das machst du super.
Danke. Ich bleibe immer wieder an deiner Vita hängen, weil ich finde es wirklich mega beeindruckend und ziehe da echt meinen Hut vor. Das ist echt Hammer. Und jetzt hast du zwei Sachen gemacht, die, ja, die das Ganze wirklich so auf die Spitze treiben. Das erste war mir vorhin bei der Vorstellung gar nicht so ganz bewusst, das ist die Schulgründung. Und jetzt eben mit deinem Unternehmen, das du gegründet hast für lebenslanges Lernen, zu dem du dich ja vor kurzem öffentlich geäußert hast, dass du das jetzt in Vollzeit machst und quasi nicht mehr zweigleisig läufst, das Ganze zweigleisig läuft, genau. Das heißt, du hast mittlerweile einiges an Erfahrung auch zum Thema Gründung. Wie siehst du das als MTR, in die Gründung zu gehen? Hast du da schon mal was davon gehört? Kennst du dich da ein bisschen mit aus, wie das aussieht?
Die Frage ist für was? Also ein MTR kann ja auch einen Kaffee gründen.
Kann eine MTR, ja klar, nee, wir bleiben in der Radiologie. Ach kann so. Eine MTR, eine radiologische Praxis, ein MVZ, eine Einheit gründen, in der sie quasi die Strippen zieht, nenne ich es jetzt mal so.
Also grundsätzlich gibt es kaum was nicht geht. Das muss man auch sagen, es gibt immer Mittel und Wege. Am Ende soll ja auch irgendwie Geld fließen und wenn ich eben dann gesetzlich versicherte Patienten untersuche, dann heißt das, dass ich auch eben ein Arzt dort brauche, der eine KV-Zulassung hat, eine von der Kassenärztlichen Vereinigung. Das heißt, irgendwo muss dann der MTR auch schon mit einem KV-Arzt zusammenarbeiten oder wenigstens dann, wenn es Privatbefunde sind und keine KV, ne, mit einer eben am Ende muss ja auch ein Befund bei rauskommen. Also um Arzt kommt man nicht drum rum. Letztendlich als Manager, Gründer, Geschäftsführer ist mir kein Gesetz bekannt, wo drin steht, eine Praxis oder ein MVZ darf nur von einer ärztlich approbierten Person geleitet werden. Ja? Natürlich muss man dann entsprechende Personalausgaben kalkulieren, wenn man Ärzte einstellt. Die möchten ja im besten Fall auch bezahlt werden oder die Anmeldekraft. Mhm. Also diesen Prozess des Gründens, das steht auch MTRs frei, wenn es dann eben die entsprechenden Organisationen und Strukturen gibt, dass mit dem Befundrecht alles funktioniert, also dass die angrenzenden Gesetze alle beachtet werden, sei es die Richtlinie im Strahlenschutz, die Fachkunden, die ärztlichen Vorbehaltstätigkeiten von Befundungen. Also wenn diese Gesetze und Richtlinien alle beachtet werden, let's go.
Ja, cool. Also im Prinzip eine Partnerschaft.
Man bräuchte dann auch Geräte, ne? Also
ja, klar.
Die müssten dann auch gekauft werden. Ja.
Ja, das ist klar, dass man wirtschaftlich da sich dann aufstellen muss, ist logisch. Genau, aber man bräuchte immer die Kooperation im Prinzip oder zumindest mit einem, den man weiß, den man direkt schon mal anstellen könnte, der vielleicht einen Sitz mitbringt, um da direkt voll reinstarten zu können. So,
genau.
So erst mal anfangen und dann gucken, wo bekomme ich irgendwie einen Radiologe oder eine Radiologin her. Das wäre ein schlechtes Geschäftsmodell für den Anfang.
Ja, genau. Also ne, dann hat man da irgendwie eine Praxis und darf nichts machen. Aber genau. Man hat eine Praxis.
Also insofern ist das schon eine Hürde, muss man sagen. Ne? Das ist dann schon nicht so der einfachste Schritt.
Ja, Hürde, aber, ich würde es mal Herausforderung nennen. ist eine Herausforderung und ich meine, ne, dann könnte man ja zum Beispiel eine GbR auch gründen, dann ist man nicht alleinig irgendeine Gemeinschaft bürgerlichen Rechts, dass man da eben sagt, wir schließen uns zusammen, wir machen zusammen eine GbR, sind zusammen da irgendwie auch mit der Haftung drin, ne, dass man da auch so ein bisschen sicherer ist. Und,
ja. Mhm. Ja, cool.
Aber ansonsten, ja, kann, also eigentlich ist es, wenn man wirklich so Projekte hat, versuche ich auch immer mitzugeben, machen, wenn man Bock drauf hat, ja, und wenn man Risiken abschätzen kann, ein bisschen risikobereit muss man sein, wenn man in die Selbstständigkeit geht. Deswegen habe ich es damals auch, mein Unternehmen, vor 2 Jahren ja schon gegründet und habe es erstmal nebenberuflich gegründet, um zu gucken, wie es läuft.
Wenn es nicht gut läuft,
halt, habe ich immer noch meinen Vollzeitjob, genau, und richtig, dieses da war mal eine Idee aus dem Studium tatsächlich. Das war eigentlich nie dazu gedacht, dass es wirklich mal entsteht. Das war ja so durch Zufall. ja, und jetzt war es eben soweit, dass ich gesagt habe, dann bin ich jetzt nicht mehr Schulleiter, sondern nur noch geschäftsführender Gesellschafter.
Ja, herzlichen Glückwunsch dazu. Danke. Sehr gut. Ja, also mir ist der Name mittlerweile bekannt, es geht nicht mehr an mir vorbei und wenn Kurse sind, werde ich auf jeden Fall Leute hinschicken. Von meiner Seite aus sind, glaube ich, alle Fragen gestellt. Tabea, wie sieht es bei dir aus?
Nee, ich bin auch, also ich kannte dich ja jetzt vorher überhaupt nicht und finde es auch total faszinierend, was du da für einen Weg schon hinter dir hast. Und ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wo es dich und deine Firma auch in Zukunft noch hinführen wird. Also ich bleibe da auf jeden Fall dran.
Freut mich, danke schön.
Er ist auf jeden Fall, würde ich behaupten, der aktivste aktuell auf dem Markt, was die Fort- und Weiterbildung in unserem Bereich angeht. Und ich glaube, du machst da einiges richtig. Von daher würde ich an der Stelle sagen, viel Erfolg dir und deinem Unternehmen weiterhin. Vielen Dank für die wirklich sehr informativen Inhalte, die du uns heute geliefert hast. Und ja, wir werden uns bestimmt irgendwo irgendwann wiedersehen.
Ja, das will ich hoffen. Vielen Dank für die nette Runde.
Dankeschön.
Viel
Bis
Erfolg euch
dann.
noch. Bis dann.
Ciao.
Ciao.